Es schien so total dramatisch. Ich hatte mich tatsächlich an dem Tag morgens mit einer Journalistin aus diesem Kanal TC getroffen. Und die dann um 12 sagte, Frank, ich muss jetzt aber arbeiten gehen. Und die dann leider in diese fürchterliche Situation geraten ist und dann sich mit so einer Pistole am Kopf wiedergefunden hat. Und natürlich, das ist sozusagen ja live über den Kanal gegangen und in allen Social-Media-Aspekten war es dann auch. Und es hat natürlich die Leute total schockiert. Und es wirkte in dem Moment tatsächlich wie jetzt der Angriff der Drogenmafias gegen den Restbestand des Staates.
Der deutsche Journalist Frank Brasel verbringt seit Jahren viel Zeit in Ecuador und er kennt das Land inzwischen nicht mehr wieder. In Guayaquil war er in letzter Zeit. Dort hat der Fernsehsender TC seine Studios. Guayaquil ist eine der am heftigsten umkämpften Städte, denn schließlich wird ein Großteil des Kokains über den Hafen von Guayaquil zu den Märkten in Nordamerika und Europa verschifft. Aber weil der Angriff am 9. Januar live im Fernsehen zu sehen war, spürten Menschen auch in der Hauptstadt Quito die Folgen sofort. Das erzählt Ladenbesitzerin Eslendi Fuentes.
Es war ein Dienstag, ich erinnere mich ganz genau. Auf einmal hörten wir draußen Lärm, Leute schrien und alle Läden machten zu. Ich wohne in der Nähe vom Chiyogayo-Markt. Jeden Dienstag ist da ein großer Markt und es gab Gerüchte, dass die Banden das Chaos nutzten, um die Marktstände und Läden zu plündern. Es war ein einziges Chaos. Menschen liefen durcheinander.
Die zunehmende Gewalt hat das Leben der Menschen in Ecuador auf den Kopf gestellt. Es ist die Geschichte eines Zerfalls mit Ankündigung. Das weiß Sozialwissenschaftler Fernando Carrion.
Es gibt mindestens drei zentrale historische Wendepunkte. Erstens zur Jahrtausendwende die Einführung des Dollars in Ecuador, die Geldwäsche möglich machte. Zweitens der Plan Colombia, der den Drogenhandel internationalisiert hat und damit den Drogenkrieg in die Nachbarländer ausgeweitet hat. Erst ab dem Moment wird Ecuador zum Kokainproduzenten. Und drittens, etwa ab 2015, 2016, die Rohstoffkrise.
Die internationale Rohstoffkrise war Ausgangspunkt für eine tiefgreifende Wirtschaftsflaute, auf die Ecuador mit einer Reihe neoliberaler Maßnahmen reagiert hat, die aber die Krise eher verschärft als verbessert haben. Und Fernando Carrion ergänzt einen anderen zentralen Punkt, den Angriff vom 11. September 2001. In ihrem Krieg gegen den Terrorismus haben die USA verschärfte Grenzkontrollen eingeführt. Die Einfuhr von Drogen per Flugzeug oder Schiff wurde damit erschwert und der Landweg umso wichtiger. Jetzt nahmen mexikanische Kartelle Kontakt zu kolumbianischen und ecuadorianischen Gruppen auf. Und das bedeutete, dass sie von dort an Produktion, Schmuggel und Verkauf arbeitsteilig erledigten. Das organisierte Verbrechen ist heute also ein globales Netzwerk, meint Carrion. Und so funktioniert dieses Netzwerk.
Pongamos el caso del cartel de Sinaloa.
Nehmen wir mal das Sinaloa-Kartell. Das Sinaloa-Kartell ist eine Holding, die in 51 Ländern der Welt aktiv ist und in 3.700 legalen Unternehmen investiert, in denen sie Geld wäscht. Diese Holding nimmt Kontakt mit einer anderen Holding auf, dem Golfclan in Kolumbien, die diesen Clan damit beauftragt, Drogen nach Ecuador zu exportieren. Hier nimmt die Gruppe Choneros die Drogen in Empfang, bringt sie zum Hafen und von dort aus wieder über das Sinaloa-Kartell in die USA oder über die Ndrangheta nach Italien. Und es gibt noch weitere Verbindungen.
Durch ihre riesigen Investments in legale Unternehmen, meint Fernando Carrion, sind diese Drogenholdings ganz zentrale Pfeiler der nationalen Ökonomien. In Ecuador könnte das Drogengeld schon heute über 3% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Und das macht es noch schwieriger, die Banden zu bekämpfen. Einer, der das trotzdem verspricht, ist Ecuadors neuer Präsident Daniel Noboa. Er ist der jüngste Präsident, den Ecuador jemals hatte und der Sohn eines der reichsten Unternehmer des Landes. Noboa hat einerseits den internen bewaffneten Konflikt ausgerufen und will die Banden militärisch bekämpfen. Andererseits kündigte er soziale Reformen an. Wie glaubwürdig ist das vom Sohn eines Bananenproduzenten in einem Land, das Kokain in Bananenkisten exportiert? Der Journalist Frank Brasel recherchiert seit vielen Jahren zu den prekären Arbeitsbedingungen in der Bananenproduktion.
Ich war jetzt auch letzte Woche oder vorletzte Woche in der Provinz Los Rios, wo es ja so die zentrale Bananenanbauproduktion bin, und habe mit Leuten gesprochen, die auf Noboa-Plantagen arbeiten. Und da werden die grundlegenden Mindestanforderungen des Gesetzes natürlich überhaupt nicht eingehalten. Wer in eine Gewerkschaft geht, der fliegt sofort. Aber auch nur den Mindestlohn zu kriegen, ist dort schwierig. Ne? Also von daher, nein, würde ich sagen, er ist jetzt nicht irrsinnig glaubwürdig.
Gibt es also auch mit dem vor 2 Monaten angetretenen Präsidenten keine Hoffnung?
Also von daher sehe ich im Moment nicht, dass Noboa sozusagen relevante soziale Reformen auf den Weg bringen möchte und wird. Bislang sehe ich da gar nichts zu. Das sagt auch jeder halbwegs realistische Analyst und auch die meisten Bürgerinnen und Bürger, die man trifft. Das ändert aber nichts daran, dass das, was er jetzt macht, total populär ist. Es gibt ganz wenig Widerspruch gegen diese Orientierung auf einer Militarisierung des Konfliktes.
Was sagen die Menschen dazu, die ihren Alltag jetzt inmitten dieser Militarisierung bestreiten? Eslen Di Fuentes spürt Einbußen im Laden.
Ich verkaufe gerade wenig. Montag bis Freitag sind die Leute spätestens um 8:30 abends zu Hause und gehen nicht mehr raus, also schließen wir früher. Außerdem gibt es wieder Online-Unterricht, deswegen kaufen auch die Kinder nichts auf dem Weg zur Schule. Da lohnt es sich also auch nicht früh aufzumachen.
Die 25-jährige Natalie Andrade betreibt seit 2 Jahren einen Grillstand gegenüber vom zentralen Busbahnhof in Quito. Für ihr Geschäft ist der Ausnahmezustand ein Problem, denn normalerweise verkauft sie bis 4 Uhr morgens Essen an Taxifahrer und an junge BarbesucherInnen. Jetzt muss sie wegen der Ausgangssperre schon vor 11 Uhr abends zumachen.
Was die Sicherheit angeht, hoffen wir, dass sich die Lage jetzt mit den aktuellen Maßnahmen verbessert. In den letzten Tagen hat man schon Veränderungen gemerkt. Es ist ruhiger jetzt. Zumindest hier im Süden der Stadt habe ich in den letzten Tagen nicht so viele Überfälle gesehen wie in den ersten Tagen des Ausnahmezustands.
Auch wenn Natalie Andrade Hoffnung hat, dass mit dem Krieg gegen die Banden jetzt alles besser werden kann, es wird ein langer Weg sein. Denn das Problem der eskalierenden Gewalt ist kein ecuadorianisches, sondern ein globales. Und deswegen müssten eigentlich auch die Lösungen globale sein, meint Analyst Fernando Carrion.
Internationale Anstrengungen und Entwicklungsgelder sollten sich darauf konzentrieren, die lateinamerikanische Integration zu stärken. Wenn das globale Verbrechen gut vernetzt und organisiert ist, sollten wir das auch sein. Nach dem Vorbild der EU sollten wir gemeinsame Institutionen aufbauen, die die Zusammenarbeit in Lateinamerika stärken.
Wie das aber funktionieren soll, während ganze Nationalökonomien mehr und mehr vom globalen organisierten Verbrechen abhängen, ist unklar. Klar scheint nur, genauso wenig wie die Gewalt von gestern auf heute kam, wird sie von heute auf morgen verschwinden.